Deutschlandfunk.
Das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der Verfassungsschutzbericht ist normalerweise eine eher trockene Angelegenheit. Die menschlichen Schicksale verschwinden hinter Fakten, Zahlen und trockenen Analysen. Heute war das allerdings anders. In Berlin wurde über die neue Rechte, oder man sollte besser sagen, über die rechte Gefahr mit Waffengewalt geredet. Und dabei wurde dann klar, dass der politische Mord in Kassel offenbar nicht nur die Tat eines verwirrten Einzelnen gewesen ist. Da stecken Strukturen hinter. Und das beides verdeutlicht: Deutschland, wir haben ein Problem. Zu Beginn der Sendung werden wir Sie ausführlich über die unterschiedlichen Themenfelder hier informieren. Und dann haben wir unter anderem das Folgende. Angeklagte im Lüchter-Missbrauchsfall legen heute Geständnisse ab. Wenig Fortschritte bei der Bonner Klimakonferenz. Die SPD will allerdings den Klimaschutz forcieren und die AfD will einen Kurswechsel bei Bundeswehr-Sicherheitspolitik. Und am Ende der Sendung natürlich immer der Blick in die Kommentarspalten. Wir beginnen in Berlin. Der Verfassungsschutzbericht. Die Zahl der Rechtsextremisten steigt. Das ist ein erschreckender Befund. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Zum vierten Mal in Folge ist die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen, die der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat, um 100 auf 24.100. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer:
Weiterhin auf einem Höchststand ist auch die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten mit 12.700 Personen. In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität des rechtsextremistischen Spektrums sind diese Zahlen ausgesprochen besorgniserregend. Ich spreche deshalb auch bewusst davon, dass wir auch in diesem Bereich eine hohe Gefährdungslage haben.
Der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ergänzte:
Es ist kein regionales Problem, wie manche meinen, sondern ein bundesweites.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, so Seehofer, sei eine Zäsur.
Ich werde alle Register ziehen. Das heißt, ich werde alle Optionen, alle Möglichkeiten nicht nur jetzt pro forma prüfen lassen, sondern auch mit dem Ziel, dass wir dem Rechtsstaat mehr Biss verleihen können.
Damit meint er mögliche Vereinsverbote, er lässt die Verwirkung von Grundrechten prüfen und er forderte erneut mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz, die bisherige Justizministerin Katharina Barley bisher nicht mittragen wollte. Heute wurde ihre Nachfolgerin Christine Lambrecht vereidigt. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag betonte die SPD-Politikerin:
Wir müssen den Verfolgungsdruck der Sicherheitsbehörden auf Rechtsextremisten massiv erhöhen.
Sie fügte allerdings hinzu:
Klar ist aber, was wir nicht tun sollten, und dafür werde ich mich als Justizministerin einsetzen, dass wir zulasten der Grundrechte, zulasten der Freiheit vor dieser rechten Gewalt einknicken. Ich sage hier an dieser Stelle, deswegen müssen wir nicht immer neue Regeln, neue Einschränkungen uns einfallen lassen, sondern ich glaube, es geht hauptsächlich in dieser Situation darum, das bestehende Recht durchzusetzen.
Bei der Vorstellung des Berichts betonte Seehofer, auch wenn derzeit der Rechtsextremismus in besonderem Fokus stehe, verliere man die anderen Phänomenbereiche nicht aus dem Blick. Während die Zahl der bekannten Linksextremisten stieg auf ein sogenanntes Potenzial von 32.000 Personen mit 9.000 Gewaltbereiten, sank die Zahl der Delikte in diesem Bereich deutlich. Die Verfassungsschützer registrierten deutlich mehr Reichsbürger als zuvor, was allerdings laut Thomas Haldenwang auch daran liegen mag, dass man genauer hinschaut. Deutlich warnten Haldenwang und Seehofer vor Gefahren des Islamismus. Es gebe, so der Verfassungsschutzpräsident, keinerlei Grund, sich wegen der Niederlage des Islamischen Staates in Sicherheit zu wiegen.
Der IS hat sich von einem quasi staatlichen Akteur wieder zu einer Terrorgruppe im Untergrund restrukturiert. Und auch Al-Qaida, die sind nicht weg, steht unter dem Druck, sich mit einem spektakulären Angriff in Erinnerung zu rufen. Das Islamismuspotenzial in Deutschland ist im vergangenen Jahr um rund 3% auf nunmehr 26.560 Personen gestiegen. Der Fokus der Sicherheitsbehörden liegt derzeit auf den Rückkehrern aus den Kampfgebieten in Syrien und Irak.
Über 1.000 Personen sind nach Angaben der Behörden aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist. Etwa die Hälfte soll an Kampfhandlungen teilgenommen oder Unterstützung geleistet haben. Etwa ein Drittel sei zurückgekehrt.
Das war der Bericht von Gudula Geuter und von dem, was dort gerade berichtet worden ist, in die Realität. Genau genommen nach Kassel und alles, was mit Kassel, mit dem Mord an Walter Lübcke zusammenhängt. Heute wird klarer und klarer, Der Täter, der mutmaßliche Täter, so viel Zeit muss sein, war offensichtlich nicht alleine. Es gibt Waffen, sie sind gefunden worden und es gibt Menschen, die haben diese Waffen vermittelt. Und sie wussten möglicherweise, was sie tun, Holger Schmidt.
Von einem Spezialkommando der Polizei sind die beiden Verdächtigen am Nachmittag mit dem Auto auf das Gelände des Bundesgerichtshofs gebracht worden. Zuvor waren sie mit dem Hubschrauber aus Kassel bzw. dem ostwestfälischen Kreis Höxter nach Karlsruhe geflogen worden. Der 43-jährige Markus H. aus Kassel soll den Verkauf der späteren Tatwaffe vermittelt haben. Der 64-jährige Elmar J. aus einem kleinen Ort im ostwestfälischen Kreis Höxter soll der Verkäufer sein. Elmar J. steht als erster vor dem Richter und der erlässt auch den Haftbefehl und ordnet die Untersuchungshaft an. Für die Bundesanwaltschaft steht fest, dass die beiden nicht irgendein illegales Geschäft abgewickelt haben, sondern wussten, wie brisant dieser Verkauf war, sagt Staatsanwalt Markus Schmidt, Pressesprecher des Generalbundesanwalts.
Wir gehen davon aus, dass die beiden Beschuldigten von der rechtsextremistischen Gesinnung des Stefan E. Bescheid wussten. Und wir gehen davon aus, dass sie auch für möglich gehalten haben und billigend in Kauf genommen haben, dass Stefan E. die gelieferten Schusswaffen später zu einem politisch motivierten Tötungsverbrechen einsetzen wird.
Die Beweislage reicht für den Generalbundesanwalt aus, um in den beiden Männern mögliche Helfer an der Ermordung von Walter Lübcke zu sehen. Derzeit gelten sie aber nicht als Mittäter oder Mitwisser an der konkreten Tat, so Schmidt. Die Festnahme der beiden Männer zeigt, dass das Geständnis von Stefan E. am Dienstagnachmittag wohl noch umfangreicher und detaillierter war als bislang angenommen.
Das war der Bericht von Holger Schmidt mit weiteren Einzelheiten zu den Festnahmen. Wir wollen das alles politisch werten, was wir gerade gehört haben, also den Verfassungsschutzbericht auf der einen Seite, aber eben auch diesen aktuellen Fall. Und darüber möchte ich reden mit André Hahn für die Linke im Bundestag, Mitglied der Parlamentarischen Kontrollgruppe. Erstmal schönen guten Abend, Herr Hahn.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Hahn, der Bundesinnenminister spricht jetzt von einer hohen Gefährdungslage. Da wird man ihm wohl zustimmen. Die Frage ist, kommt diese Erkenntnis etwas spät?
Ja, die Erkenntnis kommt sehr spät und man muss ja vielleicht schon befürchten, zu spät, wenn man sich den jüngsten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten anguckt. Jetzt, wo ein Politiker betroffen ist, da wird man plötzlich wach. Man hat das über Jahre hinweg verharmlost und auch verschwiegen, was rechte Gewalt angeht und hat immer eine Gleichsetzung betrieben zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus. In der Bundestagsdebatte ist relativ klar geworden, die Gefahr für die Demokratie geht eindeutig vom Rechtsextremismus, vom gewaltbereiten Rechtsextremismus aus. Und da hat man in den letzten Jahren eindeutig zu wenig getan.
Was ist mit dem Vertrauen in Sicherheitsbehörden? Den NSU haben Sie jetzt nicht angesprochen, aber der gehört ja auch in diese Kette, wo möglicherweise Vertrauen verloren gegangen ist. Was müsste denn passieren, damit Vertrauen wieder wachsen kann?
Na, zunächst ist ja mal positiv, dass man relativ schnell durch die polizeilichen Ermittlungen den Täter und eventuelle Mittäter und Hintermänner jetzt schon gefasst hat und ermittelt hat. Das ist erstmal durchaus etwas Positives. Auch das kann Vertrauen bringen. Nur das Vertrauen war ja fast irreparabel zerstört, insbesondere auch in den Verfassungsschutz im Zusammenhang mit dem Auffliegen und dem jahrelangen Untertauchen des NSU. Da mussten ja selbst Vertreter der Regierung eingestehen, dass es ein Staatsversagen gegeben hat, dass viele Behörden nicht wirklich funktioniert haben. Und das ist noch nicht wiederhergestellt, zumal ja immer neue Pannen kommen. Und es gibt weitere Berichte, aktuelle Berichte über rechte Tendenzen in den Sicherheitsbehörden selbst, bei der Bundeswehr, auch bei der Polizei. Und dann ist es mir trotzdem wichtig zu sagen, dass ich gegen einen Generalverdacht bin und jetzt allen Polizisten oder Soldaten das unterstellen würde. Nein, ich glaube im Gegenteil, die übergroße Mehrheit hält sich an Recht und Gesetz und steht auch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Nur es gibt eben diese anderen Fälle auch und sie werden mehr. Und das schafft natürlich überhaupt kein Vertrauen. Und wenn denn jemand wie Herr Maaßen sich hinstellt, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, und sagt, man müsse auch Koalitionen mit der AfD beispielsweise in Betracht ziehen, dann trägt er dazu bei, solche Leute hoffähig zu machen. Und da, glaube ich, muss man entschieden gegensteuern. Saubere, vernünftige Arbeit ist aus meiner Sicht jedenfalls wesentlich wichtiger als eine weitere Aufstockung der Stellen beim Verfassungsschutz. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, dass nach jedem Skandal, nach jeder Panne oder auch nach jedem größeren Vorfall oder wie hier einem Verbrechen, einem politischen Mord, als erstes gerufen wird nach zusätzlichen Stellen für die Verfassungsschutz. Sie sollen erstmal ihre Arbeit machen. Die haben so viele Stellen schon bekommen in den letzten Jahren. Ich glaube, das steht nicht an. Was wir wirklich brauchen, ist mehr Prävention. Ganz klar mehr Prävention, die Stärkung der Zivilgesellschaft. Da kürzt man ja im Hause Seehofer. Da werden ja sogar Mittel im Haushaltsentwurf offenbar zusammengestrichen für diese koordinierte Arbeit auch von antifaschistischen Bündnissen. Und das ist genau der falsche Weg.
Jetzt haben Sie gerade den Verfassungsschutz dann angesprochen. Da wollte ich nachfragen, Sie wollen ihn ja eigentlich abschaffen. Also Sie sind dagegen, dass da mehr passiert. Soll der Verfassungsschutz denn mehr tun? Haben Sie da noch Vertrauen?
Es fällt schwer. Es fällt wirklich schwer. Ich darf ja über bestimmte Dinge nicht sprechen, die im geheimen tagenden Kontrollgremium auf der Tagesordnung stehen. Was ich positiv fand, ist, dass mit dem Wechsel von Herrn Maaßen auf Herrn Haldenwang eine andere Akzentuierung eingetreten ist. Zunächst mal verbal, dass man im Bereich Rechtsextremismus deutlich genauer hinschauen will, deutlich mehr machen will. Das ist zunächst mal richtig. Aber natürlich ist es ganz, ganz schwer, nach diesen vielen Skandalen um V-Leute, nachdem wir wissen, dass Nazi-Organisationen zum Teil mit V-Leuten aufgebaut worden sind, mit Vertrauensleuten des Verfassungsschutzes, und man gar nicht mehr unterscheiden konnte, wer da eigentlich agiert. Agiert vielleicht der Verfassungsschutz selber über seine V-Leute? Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Deshalb wollen wir eine unabhängige Informations- und Dokumentationsstelle ohne nachrichtendienstliche Befugnisse, die also diese Informationen zusammenträgt und damit auch die Öffentlichkeit aufklärt und informiert. Der Verfassungsschutz hat seine Unschuld, wenn er überhaupt jemals eine hatte, schon lange verloren. Und da glaube ich tatsächlich, dass der Ruf irreparabel beschädigt ist.
Wie kommen wir denn aus dieser Situation raus, dass es immer so reflexartig geht? Linke weisen dann auf die Rechten hin. Sie machen das jetzt einigermaßen differenziert, das will ich gerne zugestehen. Aber Rechte dann wieder gegen Linke. Diese Reflexe helfen doch nicht weiter. Oder ist meine Analyse da falsch?
Ich denke, dass Sie da tatsächlich nicht recht haben. Es geht mir auch nicht um Reflexe. Man muss sich einfach die Fakten angucken. Und da gibt es 197 Menschen, die seit 1990 durch rechte Gewalt umgebracht worden sind, und eine viel, viel größere Zahl von Verletzten. Und wir haben über 500 mit Haftbefehl gesuchte Nazis, die zum Teil seit Jahren untergetaucht sind. Und die Frage ist, was unternimmt eigentlich der Staat? Was machen die Sicherheitsbehörden, um derer habhaft zu werden und die Haftbefehle vollstrecken zu können? Es gibt natürlich auch Ausschreitungen auf der linksextremen Seite. Aber es waren sich auch heute, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die ich jetzt nicht näher bezeichnen will, eigentlich alle einig, die Bedrohung der Demokratie kommt eindeutig von rechts außen. Und deshalb muss man da tätig werden. Und das hat, glaube ich, nichts mit Reflexen zu tun, sondern mit einer realen Analyse dessen, was gegenwärtig stattfindet und wo man hingucken muss. Und da ist für uns insbesondere auch die Polizei gefragt und die Staatsanwaltschaften, das, was wir haben an rechtlichen Bestimmungen, auch an strafrechtlichen Bestimmungen, auch einzusetzen. Und die Geheimdienste haben ja auch im Falle des jetzigen Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten ja den Täter über 10 Jahre überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und da fragt man sich schon, was da los ist, wenn es tausende gewaltbereite Rechtsextreme gibt, so steht es im Verfassungsschutzbericht, und nur ein ganz kleiner Teil überhaupt als Gefährder eingestuft worden ist, die dann besonders überprüft und überwacht werden. Da ist die Relation völlig verloren gegangen, und darauf muss man hinweisen können, ohne dass man unterstellt bekommt, es handelt sich da um irgendwelche Reflexe. Ich glaube, da wissen viele inzwischen, wo die tatsächliche Bedrohung liegt, und deshalb muss man dort auch den Schwerpunkt legen.
Ich will den letzten Punkt noch ansprechen. Rechte sind vor allen Dingen im Netz deutlich besser als viele andere. Ist das eine richtige These oder eine falsche?
Ja, es ist die Frage, was man unter besser versteht.
Also, Sie sind wirkmächtiger. Sie sind wirkmächtiger.
Wenn man Hassbotschaften vermittelt, wenn man anonym den Staat beschimpft und angreift, wenn man Personen bedroht im Internet, dann ist das sicherlich nichts Vernünftiges oder Gutes. Richtig ist, dass sie die sogenannten sozialen Netzwerke intensiv nutzen, auch mit allen technischen Möglichkeiten. Wenn ich beispielsweise auch an die sogenannten Boots denke, wo automatisiert Sachen verteilt, verschickt werden, Antworten gegeben werden, Kommentare ins Netz gestellt werden. Da ist die rechte Szene sehr aktiv. Und auch da muss man natürlich überlegen, wie man vom demokratischen Spektrum dort auch gegenhält. Bloß wir können uns keine Auseinandersetzung permanent liefern und das richtigstellen, alles, was dort an Unsinn im Netz von den Nazis verbreitet wird. Denn in dem Moment, wo wir etwas richtigstellen, müssen wir zunächst mal sagen, was haben die behauptet? Und dann wird es nochmal verbreitet, was sie an Falschdarstellung gebracht haben. Es ist eine schwierige Situation. Ich habe da auch keine endgültige Antwort. Aber ja, die Demokraten müssen auch ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken verstärken und verbessern. Das ist, glaube ich, dringend nötig.
Herzlichen Dank. Das ist André Hahn von der Linken, Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Von einem unappetitlichen Thema, so müsste man es sagen, kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die im schlimmsten Sinne unfassbar und unerträglich ist. Immerhin möchte ich dann heute Abend hinzufügen, haben die Angeklagten im Missbrauchsprozess um Lüchte heute ausgesagt. Und damit haben sie den Opfern möglicherweise erspart, dass sie lange aussagen müssen. Vivien Leue ist unsere Berichterstatterin.
Aufatmen im Saal 165 des Landgerichts Detmold. Alle drei Angeklagten haben gestanden. Das war bis zuletzt so nicht zu erwarten. Vor allem von Seiten des Hauptangeklagten Andreas V., den 56 Jahre alten Dauercamper, gab es im Vorfeld nur eines: Schweigen. Sein Anwalt Johannes Salmen sagte heute:
Ich war 20 Mal in der JVA. Ich habe intensive Gespräche geführt. Das kann man nicht von heute auf morgen. Dafür ist die Akte zu dick, dafür ist der Sachverhalt zu kompliziert. Man muss den Mandanten kennenlernen, man muss wissen, wie er tickt. Das ist nicht einfach. Es hätte auch anders ausgehen können. Der Horror wäre gewesen, wenn er sich nicht geäußert hätte.
Dann nämlich hätten die Kinder aussagen müssen, die Opfer. In der Anklageschrift werden allein Andreas V. fast 300 Einzeltaten an insgesamt 23 Kindern vorgeworfen. Eines davon, ein Mädchen im Grundschulalter, hat mit ihrer Aussage den ganzen Fall ins Rollen gebracht, weil sie sich im Herbst 2018 ihrer Mutter offenbarte und die damit zur Polizei ging. Nebenklageanwalt Roman von Alvensleben vertritt die Familie.
Der Familie, also speziell der Mutter, geht es auch nicht gut, weil natürlich das auch immer ein bisschen gekoppelt ist mit Selbstvorwürfen. Hätte ich das nicht besser verhindern können für mich selber?
Trotzdem, auch er ist froh über den Ausgang des heutigen Prozessauftakts. Denn durch die Geständnisse werden die Kinder nicht mehr detailliert über die angeklagten Missbrauchstaten aussagen müssen. Auch nicht das Mädchen, das den Fall anstieß.
Wenn sie hierher kommt, was ihr im Grunde auch so ein bisschen freigestellt ist, dann kann sie damit rechnen, dass man ihr Glauben schenkt. Aber nicht mehr, dass sie sich an Dinge erinnern muss, die sie am liebsten verdrängen würde.
Anders als der Hauptangeklagte, der nur eine kurze Erklärung verlesen ließ, haben sich die beiden Mitangeklagten selbst geäußert. Nebenklageanwalt Peter Wüller hebt die Aussage des 34 Jahre alten Angeklagten Mario S. hervor.
Der zweite Hauptangeklagte hat sich persönlich entschuldigt. Er hat Reue gezeigt. Er ist also über das Eingestehen der Taten hinaus noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen.
Mario S. werden der sexuelle Missbrauch an Mädchen und Jungen in insgesamt mehr als 160 Fällen vorgeworfen. In seinem Geständnis heißt es, er habe erst durch die Aussagen der Kinder, deren Protokolle er gelesen habe, realisiert, welchen Schaden er angerichtet habe. Der dritte Angeklagte, Heiko V., sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus, auf Antrag seines Anwalts Jan-Henrik Popkes. Dem 49-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, per Videochat live an Missbrauchstaten beteiligt gewesen zu sein. Auch Heiko V. bedauere seine Taten und schäme sich, sagte sein Anwalt. Ob die Aussagen der Beschuldigten auch zu einer Strafmilderung führen, wird nun der weitere Verlauf des Prozesses zeigen. Die Vorsitzende Richterin sagte allerdings schon, dass die Aussagen der Angeklagten wertvoll seien. Das Strafmaß liegt bei bis zu 15 Jahren. Möglich ist auch eine anschließende Sicherungsverwahrung. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.
Sie hörten den Bericht von Vivien Leue. Wie gehen wir mit Menschen um, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sich dann den Dschihadisten anschließen und dann möglicherweise zurückkommen? Staatsbürgerschaft weg, das wurde politisch so in der Kurzfassung diskutiert. Die Langfassung ist dann in der Regel etwas komplizierter. Und das sieht man daran, wie heute im Bundestag diskutiert wurde und am Ende auch beschlossen wurde. Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, so heißt das Ganze, wird verändert. Dirk Rodenkirch.
Union und SPD verschärfen das Staatsangehörigkeitsrecht. Wer künftig im Ausland für eine Terrormiliz kämpft, muss damit rechnen, dass ihm der deutsche Pass entzogen wird. Das ist aber nur möglich, wenn der oder diejenige noch eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt, also einen sogenannten Doppelpass. CSU-Politiker Michael Kofer.
So verhindern wir effektiv im Übrigen, dass Terroristen und Gewalttäter zurück ins Bundesgebiet reisen und weiterhin zur Gefahr für die hier lebenden Menschen werden können.
Linke und Grüne kritisierten, Deutschland stehle sich damit aus der Verantwortung. Terrorkämpfer aus Deutschland gehörten vor deutsche Gerichte. Felice Polat von den Grünen warnte:
Sie riskieren das Völkerrechtsverbrechen und schwere Menschenrechtsverletzungen von deutschen IS-Kämpferinnen begangen, ungesühnt bleiben.
Aus Sicht der AfD greifen die Änderungen dagegen zu kurz. Der AfD-Abgeordnete Christian Wirth warb für einen eigenen Gesetzentwurf, wonach auch Terrorkämpfern im Inland der Pass entzogen werden könnte. Auf teils heftige Kritik stießen auch die strengeren Regeln für die Einbürgerung. Ein Ausländer kann künftig erst dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, wenn seine Identität und seine Staatsangehörigkeit geklärt sind. Das sei aber in vielen Fällen kaum machbar, meinte FDP-Fraktionsvize Stefan Thome, vor allem wenn Menschen aus Bürgerkriegsgebieten kommen.
Also ein Somalier hätte niemals die Chance, bei uns eingebürgert zu werden, weil dort keine Behörden existieren, die uns eine Staatsangehörigkeit bestätigen können.
Eingebürgert wird auch nicht, wenn einer mehr oder viel Ehe lebt. In dem Gesetz heißt es, die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gilt als Voraussetzung für die Einbürgerung. Mit diesem Passus sollen mehrfach Verheiratete ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird die Frist verlängert, in der der deutsche Pass wieder eingezogen werden kann. Wer etwa bei der Einbürgerung falsche Angaben macht, der kann die deutsche Staatsangehörigkeit auch nach 10 Jahren noch verlieren. Bisher beträgt der Zeitraum 5 Jahre. Ulla Jelpke von der Linken hält die Verlängerung für überzogen.
In den letzten 10 Jahren gab es bei 1 Million, 10 Jahre, 1 Million Einbürgerungen, gerade einmal 125 läppische Rücknahmen.
Also Fälle, in denen die Einbürgerung rückgängig gemacht wurde, weil sie durch falsche Angaben erschlichen wurde. Als nächstes befasst sich der Bundesrat mit dem Gesetz.
Sie hörten Dirk Rodenkirch und um 23.32 Uhr beginnen unsere Kurzberichte ebenfalls im Bundestag. Die Grundsteuerreform im Bundestag zum ersten mit Kritik. Tobias Beetz.
Es hage Kritik von der Opposition am Grundsteuerkompromiss der Großen Koalition. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Florian Tonka, sagte, die Länderöffnungsklausel zeige, dass die Große Koalition schon längst in Scheidung lebe. Durch die Länderöffnungsklausel können die Bundesländer die Grundsteuer nach eigenen Regeln berechnen lassen und vom Modell einer wertabhängigen Grundsteuer abrücken. Das kritisiert Grünen-Politiker Stefan Schmidt als Extrawurst der CSU. Die Christsozialen hatten vehement auf die Sonderregelung bestanden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD verteidigt den Gesetzentwurf. Zwar werde es Veränderungen geben, aber die Kommunen hätten klargemacht, dass sie die Hebesätze entsprechend senken, damit es nicht zu einer Steuererhöhung kommt. Letztlich legen die Kommunen die Höhe der Grundsteuer durch den Hebesatz fest. Die Länderöffnungsklausel nannte Scholz eine gute Regelung. Dafür müssen Union und SPD aber das Grundgesetz ändern und brauchen die Unterstützung von anderen Fraktionen. FDP und Grüne betonten zwar, die Zustimmung im Bundestag und Bundesrat sei kein Automatismus. Für lange Verhandlungen aber bleibt kaum Zeit, denn bis Jahresende muss alles stehen. Andernfalls würde die Grundsteuer entfallen und die Kommunen müssten auf insgesamt 14 Milliarden Euro verzichten. Diesen Schuh wird sich wohl keine Fraktion anziehen wollen.
Es gibt immer mehr Impflücken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Deshalb wird darüber diskutiert, ob wir eine Impfpflicht brauchen. Der Ethikrat sagt jetzt Vorsicht. Claudia Plass.
Bei Kita- und Schulkindern seien die Impfquoten insgesamt hoch. Eine generelle staatliche Masernimpfpflicht sei deswegen nicht gerechtfertigt, erklärte der Deutsche Ethikrat. Er empfiehlt aber eine gesetzliche Impfpflicht für Berufsgruppen in besonderer Verantwortung, etwa für Personal in Gesundheits-, Sozial- und Bildungseinrichtungen. Das Gremium betonte zugleich, es gebe die moralische Pflicht, sich selbst und die eigenen Kinder impfen zu lassen. Grundsätzlich sei eine Impfung gegen eine hoch ansteckende Krankheit wie die Masern keine Privatangelegenheit. Um die Impfquoten Impfquoten weiter zu erhöhen, setzt der Ethikrat zunächst auf Aufklärung und Information und empfiehlt gezielte Impfkampagnen, die sich an Kinder und Erwachsene richten. Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach ab März kommenden Jahres eine Impfpflicht für Kita- und Schulkinder kommen soll. Auch Betreuer und medizinisches Personal müssen demnach geimpft sein. Spahn sagte zur Stellungnahme des Ethikrates, sie helfe in der Debatte um die Impfpflicht. Der Rat stelle klar, dass es eine moralische Verpflichtung gebe. Er halte es aber für notwendig, diese Pflicht verbindlicher zu gestalten.
In der französischen Stadt Brest hat es heute Schüsse vor einer Moschee gegeben. Einzelheiten dazu von Sandra Bieger.
Bei einem der Verletzten soll es sich den Medienberichten zufolge um den Imam der Moschee in Brest handeln. Er schwebe wie auch das andere Opfer nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Paris teilte mit, sie stehe wegen eines möglichen terroristischen Hintergrunds mit der Staatsanwaltschaft in Brest in Kontakt. Der Schütze habe auf die Gläubigen geschossen, als sie nach einem Gottesdienst heute Nachmittag das Gebäude verließen. Der französische Innenminister Castanier schrieb bei Twitter, er habe die Präfekten im Land aufgefordert, die Bewachung von Gebetsstätten zu verstärken.
Italien hat immer noch keine einheitliche Linie bei Flüchtlingen, die über die See kommen. Die Sea-Watch wird Opfer dieser Politik. Der aktuelle Stand heute von Jörg Seiselberg.
Am Nachmittag teilte die Kommandantin des Schiffes den italienischen Behörden mit, es seien mittlerweile 24 Stunden vergangen, seit sie einen Notstand an Bord gemeldet habe. Seitdem habe sie keinerlei Reaktionen in der Sache erhalten. Deswegen, so die Kapitänin, fahre sie mit der Sea-Watch Richtung Hafen. Auf dem Weg dahin aber wurde das Schiff von der italienischen Küstenwache erneut gestoppt. Zuvor hatte die Sea-Watch eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Agrigent eingereicht. Darin ist die Rede von möglicherweise strafrechtlich relevantem Verhalten der italienischen Behörden. Verbunden ist die Beschwerde der deutschen Rettungsorganisation mit der Bitte an die Staatsanwaltschaft, notwendige Maßnahmen einzuleiten, damit die Geretteten endlich an Land gehen können. Dagegen fordert Italiens Innenminister Salvini erneut, die Justiz müsse gegen die Kapitänin der Sea-Watch vorgehen. Er bezeichnete Rakete als Verbrecherin und fordert, das Schiff müsse beschlagnahmt und die Besatzung festgenommen werden.
Die Lage um die Boeing 737 MAX entwickelt sich immer mehr zur Katastrophe für das Unternehmen. Sebastian Schreiber.
Seit Monaten ist unklar, wann Maschinen des Typ 737 MAX wieder fliegen dürfen. Der Prozess der Wiederzulassung läuft, könnte jetzt aber weiter verzögert werden. Worin das nun entdeckte Sicherheitsrisiko genau besteht, ließ die US-Luftfahrtbehörde FAA offen. Boeing teilte mit, man arbeite an einer Lösung. US-Medien berufen sich auf Insider und melden, es handle sich um ein Computerproblem, das bei einem Simulatorenflug aufgetreten sei. Den Berichten zufolge meldeten Testpiloten, es gebe eine Schwachstelle, die dazu führen könnte, dass die Nase der Flugzeuge nach unten gedrückt wird. Das Bordprogramm MCAS steht unter Verdacht, Ursache für die beiden Abstürze von 737 MAX-Flugzeugen in Indonesien und Äthiopien zu sein. Es soll den Steigungswinkel der Maschinen kontrollieren. Ein Software-Update soll das Problem beheben, ob das klappt, wird derzeit geprüft. Boeing steht zudem in der Kritik, Piloten des modernen Flugzeugs nicht ausreichend geschult zu haben. Boeing-Chef Dennis Muhlenberg hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass die Flugzeuge im Laufe des Jahres wieder starten dürfen. Die FAA teilte mit, das seit März geltende Flugverbot werde erst aufgehoben, wenn alle Anforderungen erfüllt seien.
Um 23.38 Uhr blicken wir nun auf das Börsengeschehen. Volker Hirt.
Die USA und China im Fokus. Bisher hat keiner den Kürzeren ziehen wollen, beim G20-Gipfel aber muss eine Lösung her. Die Wahrscheinlichkeit einer kleinen Einigung ist da, wird sie größer, werden die Märkte in der nächsten Woche ein Feuerwerk abbrennen. Denn es geht um nichts anderes, als eine weltweite Rezession zu verhindern. China als Mega-Exportmacht braucht das schon gar nicht. Und wenn Donald Trump ernsthaft erneut Präsident werden will, darf auch er sein Land nicht fahrlässig in Nöte bringen. Auch und vor allem die USA sind auf blühenden Handel angewiesen. Der Dow Jones kommt kaum vom Fleck, auch der DAX macht nur ein kleines Plus von 0,2% auf 12.290 Punkte. Auftrieb erhielt der DAX durch Bayer. Der Tagessieger mit einem Zuwachs von knapp 9% profitierte vom Einstieg des Hedgefonds Elliott, der darauf spezialisiert ist, Anteile von Konzernen zu kaufen, die Fondschef Paul Singer für dramatisch unterbewertet hält. Bayer kam durch den Glyphosathersteller Monsanto in Schieflage und wurde am Markt brutal abgestraft. Schlagzeilen macht in dieser Woche der Bitcoin. Lange im Schlummermodus wurde er in dieser Woche hellwach geküsst und machte Sprünge im Tausenderschritt. Aber er ist kein Tausendsasser. Wer glaubte, gestern auf den Zug aufspringen zu müssen, hatte heute ein böses Erwachen. Letzte Nacht noch bei $13.300 hat er bis jetzt fast $3.000 eingebüßt in nicht mal 24 Stunden. Gold stagniert bei knapp 12.000 Euro pro Feinunze, der Ölpreis steigt erneut moderat und der Euro steht weiterhin knapp unter 1,14 Dollar.
Das war die Börse, das war Volker Hirt. Und wenn wir jetzt fragen, wie stehen die Aktien beim Klima, dann muss man nach dieser Klimakonferenz in Bonn sagen, nun besonders gut stehen sie nicht. Denn es ist, wie es in den letzten Jahren immer gewesen ist. Die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und einige andere Länder blockieren. Insofern wird es schwer werden, etwas Vernünftiges zustande zu bekommen für die UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile. Jetzt in Bonn ist 14 Tage verhandelt worden, mit wenig Fortschritt. Georg Ehring.
Die Schülerbewegung Fridays for Future hat den Klimaschutz in vielen Ländern wieder zum Thema gemacht und die Demonstrationen wie am vergangenen Freitag in Aachen werden durchaus wahrgenommen bei den Verhandlungen der Klimadiplomaten in Bonn. 11 Tage lang hat die Zwischenklimakonferenz auf Beamtenebene beraten und in den Konferenzräumen sah man viele neue und vor allem junge Gesichter. Vor allem bei den Umweltorganisationen, die in Bonn größere Einsparungen von Treibhausgasen fordern, macht sich die neue Dringlichkeit des Themas bemerkbar. Doch von der Erfüllung ihrer Forderungen sieht Sadie de Kost, Klimaschützerin aus Kanada, noch nicht viel.
I don't feel like the diplomats here listen to the demands of youth.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Diplomaten hier auf die Forderungen der Jugend hören, denn ich sehe nichts von den Maßnahmen, die die weltweite Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen würden. Es gibt noch keine Zusagen, die weit genug gehen, damit das geschafft werden kann. Und deshalb sagen wir, das ist noch nicht gut genug.
And we're saying that's not good enough.
Dabei hatte Patricia Espinosa, die Chefin des UN-Klimasekretariats, die Delegierten schon zur Eröffnung der Konferenz zur Eile gedrängt, auch mit Bezug auf Fridays for Future.
If we think about the atmosphere, the environment in which we met,
wenn wir an die Stimmung denken, die im Dezember bei der Konferenz in Katowice geherrscht hat, dann haben sich die Dinge stark verändert. Denn heute befinden wir uns in einem Klimanotstand und wir nehmen immer stärker wahr, dass dies der Kampf unseres Lebens ist.
That this is the fight of our lives.
Nicht alle sehen das so. Die Unterhändler in Bonn verhakten sich bei der Frage, wie sie in offiziellen Dokumenten auf den Sonderbericht des wissenschaftlichen Weltklimarats IPCC Bezug nehmen sollen, der die Chancen dafür auslotet, die Erderwärmung doch noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Ergebnis: Technisch sei dies noch möglich, doch es erfordere eine drastische Verschärfung aller Anstrengungen im Klimaschutz. Für David Riefisch von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass sich die Unterhändler darauf beziehen.
Für uns ist die Grundlage jeglicher Argumentation die wissenschaftsbasiert und der IPCC-Bericht ist sehr deutlich in seinen Aussagen und ist es wirklich notwendig, dass dieser in der Art und Weise auch in den Verhandlungen betrachtet wird. Es ist leider nicht so, dass alle Verhandlungsparteien diese Einschätzung teilen.
Gemeint ist vor allem Saudi-Arabien, das den Bezug zum Weltklimarat am liebsten ganz streichen würde, in ungewöhnlicher Allianz mit den USA und Iran. Auch beim Streitthema, wie von reichen Ländern finanzierter Klimaschutz in Entwicklungsländern behandelt wird, gab es in Bonn nach Angaben von Teilnehmern kaum Fortschritte.
Der Verhandlungstext jetzt, wie er dasteht, birgt noch erhebliche Schlupflöcher, die Integrität des Abkommens auch gefährden können.
Diese Schlupflöcher könnten dafür sorgen, dass CO2-Einsparungen doppelt gezählt werden. Und dies wollte schon beim letzten Gipfel in Katowice eine große Mehrheit der Staaten verhindern. Vor allem Brasilien sperrte sich dagegen, weshalb ein formeller Beschluss in dieser Frage auf den nächsten Gipfel im Dezember in Santiago de Chile vertagt wurde.
Soweit Georg Ehring. Die SPD ringt auch mit sich. Das hören und lesen wir in diesen Tagen immer wieder. Jetzt hat sie ein neues Klimapapier vorgestellt und das Ergebnis von Ringen auch mal in praktische Politik umgesetzt. Barbara Schmidt-Matern.
Jetzt will die Partei also liefern mit einem 10-Punkte-Papier zur Klimapolitik. Oberstes Ziel, den Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit und Wirtschaftsförderung zu verzahnen, gerade in strukturschwachen Gebieten. Nichtstun sei keine Option mehr, stellt Fraktionsvize Matthias Miersch klar.
Wir haben ja Schätzungen zum Beispiel bis 2030, dass wir viele hunderte Milliarden aufwenden müssen, wenn wir nichts tun für die Beseitigung von Folgen.
Miersch spielt damit an auf drohende Strafzahlungen, die die Bundesregierung an die Nachbarstaaten der Europäischen Union zahlen müsste, sollte Deutschland seine Klimaziele ein zweites Mal verfehlen. Finanzminister Olaf Scholz kündigt deshalb jetzt eine sozial-ökologische Transformation in der Haushalts- und Wirtschaftspolitik an. Das klingt sperrig, doch erstmals in diesen Tagen wird der Sozialdemokrat tatsächlich etwas konkreter.
Wir setzen uns ein dafür, dass wir den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken können und dafür Sorge tragen, dass es ein modernes Land wird, den Herausforderungen begegnet, die mit dem Klimawandel verbunden sind.
Unter anderem wollen die Genossen das Fliegen verteuern. Und hinzu kommt die Idee, wer sich auch nach dem Jahr 2020 erst ein Elektroauto kaufen möchte, der soll dafür weiterhin eine Kaufprämie vom Staat erhalten. So lautet ein weiterer Vorschlag im SPD-Papier. Um ärmere Gesellschaftsschichten stärker zu unterstützen, sollen günstigere Autos eine höhere Bonuszahlung erhalten als Edelkarossen. Es gehe jetzt um die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie, meint Matthias Miersch.
Ich habe schon den Eindruck, dass wir augenblicklich nur ankündigen können und aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren die Leute noch nicht daran glauben, dass tatsächlich geliefert wird. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir wirklich auch in den nächsten 6 Monaten beweisen können, wir haben unsere Konsequenzen aus den Versäumnissen der letzten Jahre auch gezogen.
Bei der Einführung eines Preises auf den Ausstoß von CO2, etwa beim Heizen oder Autofahren, bleibt das Konzept allerdings vage, obwohl das SPD-geführte Umweltministerium eine solche Abgabe ausdrücklich befürwortet. So gesehen sind die Ideen der Parteispitze nur der Auftakt. Die Debatte um die richtigen Klimaschutzmaßnahmen wird sich bis Ende dieses Jahres hinziehen. Zumal es bisher keine Einigkeit mit CDU und CSU gibt in der Klimapolitik. Besonders streiten die Koalitionspartner über einen CO2-Preis und über das neue Klimaschutzgesetz. Die Union erarbeitet derzeit eigene Leitlinien. Die Koalition, so prognostiziert Matthias Miersch, werde nur halten, wenn am Ende ein gemeinsames Klimakonzept der Regierung zustande kommt.
Wir sehen im Moment, dass das Thema ja in aller Munde ist, dass es auch eine hohe Sensibilisierung der Gesellschaft gibt. Und wenn dieses Thema nicht adäquat bearbeitet wird durch die Koalitionsfraktionen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch eine große Zustimmung gibt.
Somit steht der Koalition nicht nur ein heißer Sommer, sondern klimapolitisch auch ein heißer Herbst bevor.
Vom Klima von Barbara Schmidt-Matern kommen wir jetzt zur AfD. Die AfD will sich mehr um die Bundeswehr kümmern. Da gibt es ja auch Hinweise von anderen Parteien, dass das vielleicht nötig ist. Mit der AfD zurück in die Zukunft, könnte man sagen. Denn eine der Forderungen lautet, die Wehrpflicht soll wieder her. Mit der AfD, Klaus Remme erklärt.
Streitkraft Bundeswehr, so lautet der Titel dieses AfD-Papiers, 50 Seiten DIN A5. Aus Sicht der AfD wird hier der Weg zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands beschrieben. Von der Ausbildung über Landes- und Bündnisverteidigung bis zur Traditionspflege werden 15 Handlungsfelder identifiziert. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Uni in München, sagt, damit füllt die AfD eine programmatische Lücke, allerdings auf problematische Weise. Masala zum Deutschlandfunk.
Es ist weniger ein Papier, das konzeptionell sozusagen sich mit der Weiterentwicklung der Bundeswehr beschäftigen soll, sondern eher Sympathien bei Soldaten in der Bundeswehr für die AfD erwecken soll, weil sehr, sehr viel von dem, was da drin steht, hat was mit der Frage des soldatischen Selbstverständnisses zu tun, das die AfD auf ihre eigene Art bespielt.
Ein Beispiel. Im Handlungsfeld Werte und Normen heißt es, Deutschland blickt auf eine jahrhundertealte Militärtradition zurück. Diese Tradition ist geprägt von Erfolgen und Brüchen, von Falschem und Richtigem. Der erst jüngst von der Bundesregierung aktualisierte Traditionserlass habe zu einem Bruch der Militärtradition geführt, so Rüdiger Lukassen, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion zum Deutschlandfunk.
Die Einsätze der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erforderten riesige logistische Anstrengungen. Ohne das jetzt positivieren zu wollen, aber es sind eben halt Erkenntnisse in der militärischen Führung. Und das wird jetzt nicht mehr gelehrt, weil man Beispiele aus der Wehrmacht, die man fälschlicherweise auch noch als Nazi-Armee bezeichnet, nicht mehr heranziehen darf, zum Beispiel an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.
Professor Carlo Masala sieht in Bezug auf die jahrhundertealte Militärtradition Deutschlands einen radikalen Bruch im Selbstverständnis demokratischer Streitkräfte, die intern nach dem Prinzip der inneren Führung geordnet werden.
Die AfD knüpft hier an die Wehrmacht als Institution und Organisation. Und da füge ich persönlich hinzu, als verbrecherischer Institution und Organisation an, um die Bundeswehr in diese Tradition zu stellen.
Die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Schaffung eines Reservistenkorps, das sind weitere Forderungen in diesem Papier. Insgesamt beklagt die AfD einen Verfassungsbruch durch die Praxis der vergangenen Jahre. Durch fragwürdige Auslandseinsätze könne in der Bundeswehr nicht mehr der Vorhalt geleistet werden für eine Landesverteidigung, so wie im Grundgesetz Artikel 87a festgelegt. Mit Blick auf die deutsche Rüstungsindustrie fordert die AfD so wörtlich gesicherte Exportquoten. Zwar wolle man nicht an kriegführende Länder exportieren, so Lukassen, aber
da muss man auch das Risiko in Kauf nehmen, später, wenn ein Land dann diese Wehrtechnik einsetzt, damit leben zu können, dass es falsch eingesetzt wird. Aber das lässt sich einfach nicht ausschließen. So weit moralisieren können wir nie sein, dann müssten wir es vollkommen unterbinden. Das geht nicht.
Zu jedem der 15 Handlungsfelder will die AfD zeitnah Positionspapiere veröffentlichen.
Soweit der Bericht von Klaus Remme. Wenn die Bauern zusammenkommen zu ihrem Bauerntag, dann geht es in der Regel um die Zukunft der Landwirtschaft. Nun ja, was denn auch sonst? Die große Frage in diesen Tagen, wenn die Bauern zusammenkommen, wie haltet ihr es denn mit dem Klimaschutz und seid ihr ökologisch richtig unterwegs? Auf der einen Seite ist das naheliegend, denn es sind eben Landwirte. Auf der anderen Seite ist allerdings immer viel Chemie, manchmal auch zu viel Chemie dabei. Genau in diesem Spannungsfeld findet der Bauerntag statt. Roland Kühnke hat zugehört.
Die Zukunft steht vor der Tür des Globaner Trade Centers in Schkeuditz in der Nähe von Leipzig. Den Eingangsbereich der Tagungsstätte des Deutschen Bauerntages säumen riesige, hochmoderne Landmaschinen mit Fahrerhäusern, Cockpits, die an Raumschiffe diverser Science-Fiction-Filme erinnern. Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft steht auf der Bühne. Es sind die Sieger des Berufswettbewerbs, junge Leute auf dem Weg zu Fachkräften. Und die sind, wie eigentlich überall, auch in der Landwirtschaft knapp. Als Ausbildungsbetrieb des Jahres wird die Agrarproduktion Elsteraue GmbH und Co. KG in Zwenkau ausgezeichnet. Betriebsleiterin Christine Heinichen weiß, dass ihre Azubis künftig vor riesigen Herausforderungen stehen.
Die Landwirtschaft der Zukunft wird eine bunte Mischung sein von den Forderungen, die gesellschaftlich gestellt werden, aber auch welternährungstechnisch muss man der Sache auch gerecht werden. Also es wird nicht ausschließlich den ökologischen Landbau geben, beziehungsweise ausschließlich den konventionellen. Ich denke, es wird ein Weg dazwischen sein.
Große Probleme sieht auch der Chef des Weltbauernverbandes, der Südafrikaner Theo de Jager, auf die deutsche Landwirtschaft zukommen. Es ist alles so überreguliert, sagt Theo de Jager. Ihr habt technisch gesehen die besten Landwirte der Welt, die besten Wissenschaftler, aber trotzdem seid ihr nicht wettbewerbsfähig. Weil die deutsche Landwirtschaft zu teuer ist, das sieht auch Erwin Schwarz vom Bayerischen Bauernverband so.
Meine größten Sorgen sind, dass wir letztendlich vom internationalen Markt abgeschottet werden durch die erhöhten Umweltauflagen, die wir heute auch gehört haben. Wir haben die höchsten Standards berechtigt, aber damit sind wir dann auf dem Markt nicht mehr wettbewerbsfähig und ja, Deutschland ist nicht allein auf der Welt und wir werden uns für den Weltmarkt fit machen müssen.
Bei allen Problemen Umwelt, betont Christine Heinichen von der Agrarproduktion Elsteraue, sei das gemeinsame Fundament ihrer Arbeit.
Wenn wir dort nicht achtsam damit umgehen, hat die Generation nachfolgend nichts davon. Und dann hätten wir heute schon nichts mehr davon, wenn die Vorgänger auch nicht achtsam umgegangen sind.
Aber, und das ist auch das Motto dieses Bauerntages, Wandel braucht Verlässlichkeit, sagt Thorsten Kraftschick, Vizepräsident des Sächsischen Bauernverbandes.
Wenn wir im gemeinsamen Diskurs Wege finden, wie wir diese Diskrepanz, die wir haben, lösen,
dann sollte das auch eine gewisse Beständigkeit haben. Wir treffen gemeinsam Entscheidungen, wie wir das machen wollen und müssen dann dazu auch stehen. Und das mit einer gewissen Zeit auch. Weil wenn wir Investitionen treffen oder unternehmerische Entscheidungen treffen, muss das durchaus 5 bis 10 Jahre mindestens halten. Und uns nützt das nicht, dass nach der nächsten Wahl dann die ganzen Themen dann nicht mehr da sind und wir wieder vollkommen neue Wege gehen. Verlässlichkeit ist für uns eigentlich darin, wenn wir Entscheidungen gemeinsam getroffen haben, dass die auch Bestand haben.
Die deutschen Bauern wollen den Wandel, sind bereit für den Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Landwirtschaft.
Das war Roland Kühnke und soviel zum Bauerntag. Ich habe Besuch bekommen, Ursula Kissel ist da mit den Pressestimmen. Bitte schön.
Und wichtiges Thema ist der neue Verfassungsschutzbericht, demzufolge die Zahl der Extremisten in Deutschland deutlich zugenommen hat. Die Rheinzeitung aus Koblenz resümiert, die Feinde des Staates sind zahlreicher geworden, sie sind aggressiver, gewaltbereiter, raffinierter bei der Mobilisierung und entschlossener in der Wahl ihrer Mittel. Terror von rechts, Angriffe von links, islamistischer Terror. Trotzdem, Deutschland ist ein sicheres Land, auch wenn die Bedrohung durch Terror hoch ist. Die neue Osnabrücker Zeitung hält fest, zusammengerechnet gibt es fast 100.000 Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten und Reichsbürger im Land. Das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, die zerrissener und aggressiver wird. Der mit Vehemenz geführte Streit um die Frage, welche Gefahr nun die größte ist, ist unerheblich. Die Passauer Neue Presse meint, dass im Augenblick die Bedrohung durch den Rechtsextremismus im Vordergrund steht, hat mit dem Mord an Walter Lübcke zu tun. Das Entsetzen über die politisch motivierte Hinrichtung des Regierungspräsidenten ist auch deshalb so groß, weil viele das Ausmaß des vorhandenen rechtsextremistischen Sumpfes nicht wirklich wahrhaben wollten. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe mahnen, jetzt ist konsequentes staatliches Handeln gegen den Terror von rechts gefragt, und zwar ohne in die Falle zu tappen, andere Bedrohungen währenddessen aus dem Auge zu verlieren. Der Mord an Walter Lübcke muss zur Überprüfung der Sicherheitsarchitektur führen, fordert die Rheinische Post aus Düsseldorf. Ganz offenkundig sind die Konsequenzen aus den jahrelangen Fehlgriffen der Behörden im Zusammenhang mit der NSU-Mordserie nicht rechtzeitig gezogen worden. Nun muss das mit Höchsttempo nachgeholt werden. Der Kölner Stadtanzeiger betont, substanziell neu ist, dass ein Rechtsterrorist nun einen Repräsentanten des Staates umbrachte. Dieses Verbrechen sendet an die Republik nämlich ein beängstigenderes Signal aus als die NSU-Morde. Die Botschaft lautet, dass nicht mehr allein Migranten bedroht sind. Und damit zum zweiten Thema, dem Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen des Rettungsschiffs Sea-Watch 3. Der Berliner Tagesspiegel erklärt, die EU-Länder, die nicht ans Mittelmeer grenzen, müssen endlich Verantwortung für die ganze EU übernehmen. Sie müssen endlich einen Verteilungsplan entwerfen, nachdem die Geretteten aufgenommen werden, ohne Wenn und Aber. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt, mehr als 60 Kommunen, Bundesländer, die Kirchen, Organisationen, Bundestagsabgeordnete bitten, ja betteln, seit Monaten bei der Bundesregierung darum, die Aufnahme aus Seenotgeretteter in deutschen Städten und Gemeinden zu ermöglichen. Das ist in Zeiten fremdenfeindlicher Ressentiments in Deutschland Beleg dafür, dass Humanität nicht nur in Sonntagsreden vorkommt.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Ursula Kissel, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen und das war der Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben, weise Sie noch auf unseren Politik-Podcast hin. Die Berliner Kollegen haben sich noch einmal mit dem Verfassungsschutzbericht beschäftigt, den finden Sie wie immer im Internet. Mein Name ist Jürgen Zuheide, finden Sie nicht im Internet und ich sage Tschüss, bis demnächst.